It's Better in the Bahamas. Wasser, eine fotografische Entdeckungsreise durch die Bahamas mit Rudi Sebastian und Claudia Majunke. Die Bahamas sind ein karibischer Inselstaat im Atlantik mit 16 einzigartigen Großinseln, 32 Nationalparks zu Land und zu Wasser, endloser Küstenlinie mit unberührten Traumstränden und 160.000 Quadratkilometer klarem, türkisfarbenem Wasser. Alles Leben kommt aus dem Wasser. Ohne Wasser ist das Leben nicht denkbar. Claudia Majunke unterhält sich in unserem heutigen Podcast mit unserem speziellen Gast Rudi Sebastian über genau dieses Thema, Wasser. Andere reisen um die halbe Welt, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und in Szene zu setzen. Rudi Sebastians Leidenschaft ist Wasser, in all seinen verschiedenen Aggregatzuständen. 2016 war der Naturfotograf und Wasserspezialist auf den Exuma Keys, um das einzigartige Wechselspiel zwischen dem dort sehr flachen Meeresboden, den strahlend weißen Sandbänken und den 350 Inseln der Exuma Keys mit der Linse einzufangen. Unterwegs war er mit einer kleinen Propellermaschine mit ebenso kleinem Fenster, das ihn nicht vor die einzige Herausforderung auf seiner Reise stellen sollte. Viel Spaß bei unserer heutigen Entdeckungsreise durch das flache Wasser der Exuma Keys mit Rudi Sebastian und Claudia Majunke. It's better in the Bahamas.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserer Entdeckungsreise zum Thema Wasser und Bahamas. Ganz spannendes Thema, sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema, denn wenn man einen Beachurlaub sucht, dann sucht man doch sich auch eine Destination aus, wo es dieses besondere Wasser gibt. Und darüber sagt man den Bahamas nach, dass es ein solches Sehnsuchtsziel für Wasserexperten ist. Ja, unseren heutigen Podcast machen wir also zu den unglaublichen Farben des Wassers, die man auf den Bahamas vorfindet. Tatsächlich von zartem Türkis bis hin zu dunklem tintenblauem Wasser und das Ganze gepaart mit den weißen Stränden und der ganz tiefen, dunklen, grünen Vegetation am Strand. Das ist wirklich so spektakulär, dass man teilweise Gänsehaut davon bekommt. Ja. Wasser, eine Entdeckungsreise, dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, Rudi Sebastian. Seit bald 20 Jahren lässt Rudi Sebastian Wasser als fotografisches Thema nicht mehr los. Dazu hat er jetzt ein Fotobuch herausgebracht, das im Tenoyes Verlag erschienen ist. Ursprünglich kommt er aus der Werbebranche, hat aber in der Zwischenzeit die Naturfotografie zu seinem Hauptberuf gemacht. Seine Arbeiten wurden mehrfach bei großen internationalen Fotowettbewerben ausgezeichnet und dafür von meiner Seite erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Rudi Sebastian. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier heute dabei sein zu können und etwas zum Thema Wasser beitragen zu können.
Ja, Herr Sebastian und ich, wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren eben mit dem Thema Wasser, als Sie sich damit noch intensiv oder immer noch schon intensiv auseinandergesetzt haben und natürlich über die Bahamas und über die Farben haben Sie uns damals angesprochen. Es war eine interessante erste Anfrage, die wir auch erstmal quasi intern für uns bedenken mussten. Und Sie fliegen also um die halbe Welt, um sich Wasser in den verschiedenen Aggregatzuständen anzuschauen, so wie sich andere Menschen Sehenswürdigkeiten in Städten anschauen. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen?
Also das Thema Wasser an sich ist ja ein sehr großes Thema, was uns jeden Tag in jeder Sekunde beschäftigt. Immerhin kommt alles Leben aus dem Wasser. Ohne Wasser wäre Leben nicht denkbar. Insofern ist das ganz natürlicherweise ein großes Thema, aber es ist eben auch faszinierend in visueller Hinsicht. Die Farbigkeit ist faszinierend, die Vielseitigkeit ist faszinierend. Insofern, jeder, der Augen zum Sehen hat, und aufnahmefähig ist für Veränderungen, für Spiegelungen, für Reflexion, der wird im Wasser immer etwas Tolles entdecken.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie so eine Reise planen oder wenn Sie so ein Buch planen? Wie gehen Sie da vor? Wie stellen Sie Ihre Reiseroute zusammen? Und wie finden Sie denn die interessantesten Wassermotive überhaupt?
Also Recherche ist sehr wichtig. Das ist ein großer Teil der ganzen Arbeit. Zum einen beschäftige ich mich natürlich intensiv mit den Themen, die ich bearbeite. In dem Fall Wasser, was mich ja seit vielen Jahren begleitet als Thema. Und da bin ich wirklich wie ein Schwamm. Ich schaue mir alles an, jede Dokumentation, jeder Reisebericht im Fernsehen, im Internet. Heutzutage sind die Möglichkeiten ja Gott sei Dank sehr vielfältig. Und das nehme ich wirklich auf wie ein Schwamm und sammle Ideen. Und wenn mich dann etwas packt, das können 2-3 Sekunden in einem Film sein, die einen packen, weil ein spezieller Aspekt da sichtbar wird, dann gehe ich in die Tiefe und fange an zu recherchieren, wann die beste Reisezeit ist, wann die besten Bedingungen sind. Gerade bei dem Thema Wasser ist eben der Wasserstand, die Jahreszeit, das Licht, die Vegetation, die das beeinflusst, alles sehr wichtig. Und wenn dann diese Vorarbeit beendet ist, dann geht es konkret an die Planung und wenn es gut geht, dann auch an die Durchführung.
Ja, in Ihrem Fotobuch schreiben Sie, Wasser ist pure Magie. Diese Magie einzufangen ist mein Anliegen. Deshalb natürlich auch die Frage an Sie als Fotograf, auf was muss ich denn achten, wenn ich Wasser fotografiere? Also bei den Bahamas ist es ja auch so, da reflektiert ja das Meer bis zu den Wolken und das wird alles, also eine türkisene Farbe. Also es ist doch sicherlich eine große Herausforderung, diese Magie einzufangen.
Das ist richtig, denn ich als Fotograf, der Wasser fotografiert, kann eigentlich immer nur verlieren, um es überspitzt zu formulieren, weil ich Wasser im Grunde nicht wirklich real abbilden kann. Denn das, was ich als Mensch vom Wasser wahrnehme, ist immer eine Kombination aus dem Faktor Zeit, weil Wasser in permanenter Bewegung ist. Es ist eine Mischung aus Reflexion des Umfeldes, aus Spiegelung, aus Stoffen, die im Wasser gelöst sind, die das Wasser färben. Und all diese Faktoren zusammen kann ich als Fotograf immer nur in der Annäherung umsetzen. Ich muss mich entscheiden zwischen ganz kurzen Belichtungszeiten, um Wasser, wie man sagt, einzufrieren, den kurzen Moment, oder für eine lange Belichtungszeit, um die Bewegung einzufangen. Aber was unser reales menschliches Sehen ausmacht, ist die Kombination aus beidem, die wir aber so nicht wahrnehmen. Insofern ist jedes Foto von Wasser im Grunde eine Verfremdung und eine Annäherung. Und meine Aufgabe als Fotograf ist es, entweder mich sehr gut anzunähern dem visuellen Eindruck, den ich als sehender Mensch habe, wo ich sagen kann, ja, so empfinde ich das. Oder das Gegenteil, eine überzeugende Verfremdung des Ganzen zu machen, die den Betrachter eben auch dazu bringt zu sagen, das ist vielleicht die tiefere Ebene des Wassers. Also in diesem Spannungsfeld bewege ich mich.
Ja, das sieht man auch ganz toll bei Ihrem Buch, denn ich denke, viele unserer Zuhörer denken jetzt, naja, wenn wir über ein Buch sprechen, über Wasser, dann sieht man immer nur verschiedenste Blautöne, wie wir es bei uns eben spektakulär auf den Bahamas haben. Aber Sie haben ja auch Salzpfannen fotografiert, Sie haben Eis fotografiert in allen Varianten und ich glaube, dass auch in Ihrem Buch da eine unglaubliche Mischung an Vielfalt der verschiedenen Aggregatzustände des Wassers abgelichtet und dargestellt sind in beeindruckenden Aufnahmen, die mehr an Gemälde erinnern als an eine tatsächliche reale Aufnahme des Wassers. Über die Herausforderungen haben Sie uns ja jetzt schon ein bisschen erläutert, nämlich wann nehme ich wie was mit welcher Belichtung auf, aber um wirklich diese Vielfältigkeit, die Sie auf, ich meine, es sind 200 Seiten, die Ihr Buch hat, wirklich darzustellen, gibt es da noch weitere Herausforderungen oder waren auch Herausforderungen, Verleger für so eine Idee zu finden?
Das war erstaunlicherweise fast die einfachste Aufgabe. Gegen allen Erwartungen hat gleich der erste Verlag gesagt, ja, wir machen das. Das hätte ich selbst nicht erwartet, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil offensichtlich das Thema durchaus eins ist, was die Menschen beschäftigt und im positiven Sinne ja auch bewegt und erfreut. Denn die Ästhetik von schönem Wasser, festgehalten in hoffentlich guten Fotografien, ist etwas, was, glaube ich, kaum jemanden wirklich kalt lassen kann. Weil es eben etwas ist, womit wir ja täglich zu tun haben. Und wenn es beim Zähneputzen ist.
Ja. Ja, dann lassen Sie uns doch mal auf die Bahamas zu sprechen kommen, denn das ist natürlich auch heute unser großes Thema. Wir haben 700 Inseln in unserem Archipel und aus den 700 Inseln haben Sie sich die Inselkette, die Exuma Keys, ausgewählt mit ihren 320 kleinen Inselchen, die sich von der Nordspitze der Hauptinsel bis fast nach Nassau zieht. Warum waren es die Exuma Keys?
Das hat im Grunde geologische Gründe. Denn die Exuma Keys verteilen sich auf einem sehr flachen Meeresrücken, wo eben der Untergrund des Meeres sehr nah an die Oberfläche kommt. Sprich, es gibt sehr große Flächen sehr flachen Wassers, was natürlich in Verbindung mit dem Untergrund, den verschiedenen Arten von Sand- und Gesteinsformationen, in Verbindung wiederum mit dem Himmel und den Wolken und den Inseln ein großes Puzzle unterschiedlichster Topografien ergibt, die einfach eine extrem breite, große, vielseitige Bandbreite an Wasserfarben ergibt.
Mhm. Ja, man spricht ja auch von der, oder ich spreche auch von der 50 Shades of Blue, wenn man an die Exuma Keys denkt. Sie haben sich das ja, Sie haben ja recherchiert, haben sich da vorher Bilder angeguckt, haben Beiträge im Fernsehen, sich über die Exuma Keys, über die Bahamas angeschaut. Wie war das denn, als Sie tatsächlich dann dort angekommen sind und das erste Mal in den Keys waren, um Ihre ersten Fotos zu machen? Wie war das Gefühl, der Moment, wie war der Eindruck?
Also der war wirklich überwältigend. Ich habe in meinem Leben schon viel gesehen und erlebt, denke ich doch, sagen zu können, aber der Flug von Nassau nach Long Island, wo man ja so ein bisschen über die Exumas drüber hinwegfliegt, das war absolut atemberaubend. Und kleine Anekdote vorweg, viele Jahre zurück, ungefähr 30 Jahre zurück, hatte ich mal einen Flug von San Salvador auf den Bahamas zurück nach Miami mit einer Linienmaschine und die fliegt auch ungefähr diese Richtung und das ist etwa 30 Jahre her und damals hatte ich mir geschworen, irgendwann in deinem Leben wirst du hier zurückkommen, weil ich da schon erkannt habe oder geahnt habe, wie unglaublich hier das Wasser ist aus der Luft zu sehen. Nur aus einer Linienmaschine, die nur schnell drüber fliegt, kann man natürlich nicht sehr viel machen, aber ich habe mir damals schon geschworen, irgendwann komme ich zurück und dann war es eben vor ein paar Jahren soweit und es hat mich wirklich überwältigt, weil es gibt, denke ich, wenig Orte auf der Welt, die so reine, so klare Wasserfarben, eben dieses helle Blau, das helle Türkis, auch dunklere Türkistöne in sich vereinen wie dieser Ort.
Ja, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, Sie waren in Long Island, Sie haben in Long Island gewohnt und das hatte ja auch einen ganz bestimmten Grund, denn die Aufnahmen, die Sie machen, die kann man ja nicht vom Strand aus nur machen, sondern die sollten aus der Luft stattfinden. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wie haben Sie das tatsächlich bewerkstelligt, diese wirklich einzigartigen Fotos der Bahamas einzufangen?
Ja, das ist auf den Bahamas gar nicht so ganz einfach, weil die Sicherheitsbestimmungen besagen, dass man einen kommerziellen Flug, was das ja ist, wenn ich als Fotograf über den Bahamas Fotos machen will, darf man nur betreiben, darf nur mit zwei motorigen Maschinen betrieben werden, was ja sehr vernünftig ist im Grunde, aber was es etwas erschwert, was die Fotografie dahingehend erschwert, als dass man bei diesen größeren Maschinen nicht einfach eine Tür aushängen kann. Und ich als Fotograf kann nicht durch ein Fenster fotografieren, das wird einfach nichts. Und das macht es im Detail schwierig, weil diese zwei Motorringmaschinen, die haben zwar auch kleine Fenster, die man hochklappen kann, die sind aber sehr klein. Das heißt, ich als Fotograf muss mich extrem verrenken, um überhaupt mit der Kamera da rauszukommen und dann noch was durch den Sucher zu sehen. Und gleichzeitig den enormen Winddruck, der durch die Propeller entsteht, halbwegs zu kompensieren, damit am Ende ein scharfes Bild rauskommt. Das heißt, es ist eine Kombination aus extrem unbequemem Sitzen, Verrenken, Wind abhalten und noch irgendwie sehen, was ich fotografiere. Und das hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun und mit dem Wissen, wie ich die Kamera halten muss. Und den Piloten dirigieren, der natürlich nicht zwingend weiß, was ich vorhab. Und das ist deswegen gut, wenn man einen jungen, flexiblen Piloten an seiner Seite hat, wie es der Fall war, der dann auch, dem es auch Spaß gemacht hat, ständig Kurven zu fliegen und wieder zurückzukehren, nochmal 100 Meter tiefer über die gleiche Stelle. Insofern, also das ist eine herausfordernde Fotografie, aber eine absolut erfüllende Fotografie bei dem, was man da sieht.
Ja, also stelle ich mir gerade vor, wäre schön, wenn Sie noch so ein Bild in Ihrem Buch drin gehabt hätten, wie Sie aus dem Flieger raus fotografieren. Man muss dazu sagen, Herr Sebastian ist ein großer Mann. Also das wird ihm auch schon schwerfallen, sich in dem Flugzeug da einfach richtig zu arrangieren. Und dann stelle ich mir natürlich auch noch die Herausforderung vor, jetzt fliegen Sie über diese spektakuläre Region wie die Exuma Keys oder die gesamten Bahamas, werden erfüllt von diesen Eindrücken und dann den passenden Moment zu finden, jetzt drücke ich ab. Ja? Man kann ja nicht nur immer auf dem Auslöser bleiben, weil Sie machen ja keine Massenfotografie da. Wie kommt so dieser Moment zustande, wenn Sie da runterschauen und dann, wie passiert das, dass Sie sagen, jetzt ist der richtige Augenblick?
Also man hat natürlich auf der einen Seite Erfahrung, die man mitbringt, wenn man sowas macht. Und ich bin sicher, wenn jemand zum ersten Mal in so einem Flugzeug sitzen würde, zum ersten Mal fotografieren würde, der wäre völlig überfordert, weil die Eindrücke sind auf der einen Seite so grandios, die einen dann aber auch blockieren können, weil man vor der Begeisterung dann auch chaotisch wird und nicht unbedingt weiß, was man jetzt tun soll. Aber insofern, da ist es wichtig, denke ich, Erfahrung zu haben und Ruhe zu bewahren und zu wissen, Dinge absehen zu können, wie sich Dinge entwickeln. Gerade bei diesen Aufnahmen über offenem Meer sehen Sie ja auch, haben Sie ja insofern einen großen Blick. Sie sehen, wo sind mehr Wolken, wo sind weniger Wolken, wo muss ich hin, um dem guten Licht zu folgen und so weiter. Da spielen viele Aspekte eine Rolle und ich muss immer auch kühlen Kopf bewahren, trotz der tollen Eindrücke, damit wirklich was Sinnvolles am Ende bei rauskommt. Und einen wirklich flexiblen Piloten, das kann ich nur noch mal betonen, das ist wirklich sehr wichtig.
Ja, den Piloten eben. Wie haben Sie denn die Bahamians als solches erfahren bei Ihrem Projekt? Also für die ist ja das Wasser, das sie jeden Tag umgibt und die Schönheit der Inselwelt eine Alltäglichkeit, ja, die sie vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen wie ein Ausländer, der jetzt das Land besucht. Wie konnten Sie denn die Bahamians für Ihr Projekt vor Ort begeistern?
Also das war überhaupt kein Problem, denn glücklicherweise ist es auch dort vor Ort, gerade der Pilot, der mich auch geflogen hat und das Team drumherum, die lieben das sehr, was sie tun und die sind nach wie vor begeistert von dem, was sie da sehen und die freuen sich immer noch bei jedem Flug, da drüber fliegen zu können. Es gibt nun mal Orte auf der Welt, die sind so einzigartig, dass sie nie Routine werden oder nur bedingt Routine werden. Und das auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass Dinge zur Routine werden. Sonst könnte man auf Dauer ja gar nicht leben, sonst wäre es ja eine permanente Aufregung. Aber das Einzigartige auf der anderen Seite ist eben da immer noch auch bei den Leuten vor Ort immer präsent und die lieben das sehr.
Sie mussten ja immer abwarten, Sie waren auf Long Island, Sie haben im Stella Maris Hotel gewohnt, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Stella Maris Airline haben Sie dann Ihre Rundflüge gemacht. Das ist ja eine Familie, die in zweiter und dritter Generation jetzt auf den, deutsche Familie in zweiter, dritter Generation auf den Bahamas lebt. Und die mussten ja abwarten, bis das Wetter stimmt, bis die Sonne stimmt, bis alles irgendwie drumherum stimmt. Haben Sie denn dann auch ein bisschen was von der Inselwelt, also vom Land auch kennengelernt? Und haben Sie sich da auch ein bisschen nach vorne gewagt und die Inseln entdeckt?
Ja, natürlich. Das ist doch ganz selbstverständlich. Ich bin ja ein extrem neugieriger Mensch und ich würde nie irgendwo auf eine Insel gehen oder einen anderen Ort auf der Welt und dann meine 20 Quadratmeter Hotelzimmer nicht verlassen. Natürlich habe ich die Insel erkundet und das ist genauso spannend wie das Fliegen und die Luftaufnahmen, weil gerade Long Island ist ein Paradies, was Mangrovenwälder angeht. Das ist ein sehr großes Thema weltweit im Naturschutz. Mangroven sind extrem wichtig für die Ökosysteme. Das ist die Kinderstube fast aller Haiarten und vieler Fische. Insofern war das für mich toll zu sehen, wie große und wie tolle Mangrovenwälder Long Island hat. Und insgesamt eine sehr wilde, sehr archaische Natur, die mich begeistert. Mich persönlich faszinieren eher grobe, derbe, archaische Naturformen als jetzt so perfekt arrangierte, fast gartenartige Naturlandschaften, die es ja auch gibt.
Ja, insbesondere bei Long Island haben wir auf der einen Seite ja den tiefblauen, starken, kräftigen Atlantik, der da gegen die Felsen prescht. Und auf der anderen Seite das Karibische Meer. Ich glaube, das ist einfach so ein Konflikt, in Anführungsstrichen, also ein schöner Konflikt, den man auf der Insel hat. Und gerade auch diese atlantische Seite finde ich besonders faszinierend.
Das ist absolut richtig. Und ich muss wirklich sagen, und das sage ich aus tiefster Überzeugung, dass aus diesen Bedingungen, die die Insel bietet, es tatsächlich zu Wasserfarben, um wieder beim Thema zu sein, kommt, direkt am Strand, die man also wirklich sieht, ohne sich in die Luft zu begeben, ohne sonst irgendwelche Anstrengungen zu machen, die sind so einzigartig. Das sind ganz, zum Teil ganz dunkel, intensive, flaschengrün, smaragdgrüne Töne, Petroltöne, wie ich sie wirklich im Grunde nie sonst irgendwo auf der Welt gesehen habe. Jedenfalls nicht direkt vom Strand aus. Insofern war Long Island, was das angeht, auch ganz einzigartig.
Ja, die Inuit haben, glaube ich, 100 verschiedene Farbtöne in ihrem Repertoire, in ihrer Sprache. Hat sich denn bei Ihnen über die Beschreibung des Wassers, hat sich da auch ganz neue Worte, ganz neue Beschreibungen, haben Sie die gefunden?
Das ist schwierig, das ist eine wirkliche Herausforderung, weil wir sprechen ja Deutsch und so wie logisch bei den Inuit das Eis so naheliegend ist, weil es sie täglich umgibt, ist für den Deutschen Blau jetzt und Türkis jetzt nicht unbedingt so zwingend die dominierende Farbe. Insofern gibt es im Deutschen natürlich gar nicht so wahnsinnig viele Worte dafür. Der Vorteil am Deutschen ist aber, dass es eine Sprache ist, die sich aus einzelnen Wörtern zusammensetzt. Das heißt, man kann Kombinationen bilden. Also wie ganz banal Flaschengrün. Flasche und Grün, dann weiß jeder, hat jeder sofort eine Idee davon. Und man muss kombinieren, um halbwegs der Vielfalt gerecht zu werden. Das heißt, Vergleiche bemühen. Es gibt natürlich keine im Deutschen, eben natürlich nicht, weil das Blau ist uns nicht so nah. Wie gesagt, aber in der Kombination eben mit Himmelblau, einem hellen Himmelblau, ein Türkis mit Dunkelblau, Kobaltblau, Yves Kleinblau. Also es gibt, man muss sich eben helfen mit Beispielen und Annäherungen.
Ja, das hört sich echt spannend an. Jetzt sind Sie ja echt viel herumgekommen durch Ihr Buch. Und gibt es denn so ein Lieblingsgewässer, ein Bach, ein See? Sind es vielleicht sogar unsere Bahamas? Haben Sie da sowas oder sagen Sie, die Vielfalt ist das, was eigentlich für mich zählt?
Also, es gibt schon Favoriten, das muss man sagen. Es gibt viele, viele, viele Stellen, die ich ganz faszinierend finde. Und da sind auch viele Stellen dabei, die gar nicht auf den ersten Blick so spektakulär sind. Das muss nicht immer, man um das mal als Beispiel zu nehmen, der Grand Canyon sein, den man besucht. Es kann auch ein kleiner Tümpel um die Ecke kann einen absolut begeistern und faszinieren. Gerade bei dem Thema Wasser, weil eben Wasser ja, wie schon mal erwähnt, in erster Linie dadurch lebt, was durch Wasser es beeinflusst wird. Das heißt, durch die Reflexion, durch die umgebende Landschaft und so weiter. Insofern können das ganz unterschiedliche Ziele sein. Aber um ein paar Favoriten zu nennen, ist die Bahamas sind definitiv dabei, weil sie einfach, was Wasserfarben angeht, sicher einzigartig ist. Ein anderes Ziel, was mich nach wie vor extrem begeistert, ist ein Gebiet in Brasilien. Das sind Dünen, die sich mit Regenwasser füllen, die eben auch ein wunderbares Farbspiel ergeben. Und ich persönlich, man kann ja nicht jeden zweiten Tag auf die Bahamas fliegen, wie Sie sich vorstellen können, muss man eben auch Ziele haben, die leichter zu erreichen sind, die man toll findet. Und ich liebe die Soča in Slowenien. Das ist einer der wenigen letzten echt wilden Flüsse in Europa, der mich seit vielen, vielen Jahren begeistert.
Als Sie jetzt von den Bahamas zurückgekommen sind, hatten Sie denn dann nur Bilder oder Fotografien vom Wasser im Gepäck oder haben Sie sich auch von der Landschaft angezogen gefühlt und haben die auch mit eingefangen oder sind Sie so fokussiert dann aufs Wasser?
Natürlich nicht. Ich fotografiere sehr gerne, hauptsächlich und seit vielen Jahren Wasser, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was ich fotografiere. Ich fotografiere auch sehr viel Vegetation, weil da eben auch in den Formen und Farben, Strukturen unheimlich Spannendes passiert. Und dafür ist die Bahamas eben auch ein tolles Ziel, eben durch diese extrem wilde, archaische, urwüchsige Natur, die man vorfindet. Und auch an Land ist das Wasser auf den Bahamas immer ein Thema. Es gibt die Blue Holes, die zum Teil mitten im Wald liegen und so weiter. Also, oder ein riesiger Berg Conch-Muscheln, die angehäuft sind, die, weil sie eben gegessen werden. Und das gibt immer was zu fotografieren, natürlich.
Also Motive waren genügend für Sie da, und um die Inselwelt eben einfach zu entdecken. Apropos Blue Hole, sind Sie denn dann auch mal in einen Blue Hole reingesprungen, oder?
Ich bin in dem berühmten Dienst Blue Hole tatsächlich geschwommen und auch ein bisschen getaucht. Und das ist schon extrem beeindruckend, wenn man über die Kante kommt und das Loch sich auftut und man einfach nur noch in den Abgrund blickt sozusagen. Das ist schon sehr faszinierend.
Ja, das ist ja ganz im Süden von Long Island, genau. Und da gehen die ganzen Apnoe-Taucher hin. Das ist schon absolut beeindruckend. Da bin ich 100% bei Ihnen. So, total spannendes Thema. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen hier weiterreden, aber jeder Podcast geht irgendwann auch mal zu Ende. Zum Schluss noch eine Frage, Herr Sebastian, eine persönliche Frage. Wollen Sie mit Ihrem Buch denn auch auf die Wasserverschmutzung und den Klimawandel aufmerksam machen?
Ganz klare Antwort, ja, natürlich. Aber mit der Bemerkung, dass ich Realist genug bin und mir bewusst bin, dass so ein Buch ganz und gar nicht die Welt retten kann. Und ich auch nicht eine Unverhältnismäßigkeit da reinbringen will. Aber mir ist es ein großes Anliegen und ich kann nur hoffen, dass Menschen, die diese Schönheit sehen, ein Gespür dafür kriegen und sich bewusst werden, dass man sowas nicht einfach aufs Spiel setzen kann. Und dass wir als Menschen von einer funktionierenden Umwelt abhängen. Ohne sie können wir nicht leben. Insofern ist das ein großes Anliegen, aber ich wollte so ein Buch auch nicht überfrachten und dem nicht gerecht werden. Insofern, ich spreche das an und das ist sehr wichtig, aber das Buch ist erst in erster Linie da, um Schönheit zu zeigen und den Menschen zu erfreuen.
Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Herr Sebastian, mit uns hier über die Bahamas und über Ihre Erfahrungen der Bahamas zu sprechen. Herr Sebastian hat die Exuma Keys aus der Luft fotografiert, begeisterungsfähig fotografiert. Die Bilder kann man sehen bei Tenois im Verlag, ist das Buch herausgegeben worden. Die Bahamas wissen ob ihrer Schönheit schon seit vielen Jahren. Und auch der Wert der Natur ist uns schon seit vielen Jahren klar, denn bereits 1956 haben wir das National Parks Board gegründet und wir haben aktuell 43 Land and Sea Parks, also nicht nur zu Land und nicht nur die Fauna, sondern natürlich auch das Wasser schützen wir ganz groß auf den Bahamas. Und eine weitere Initiative, die bei uns auf den Inseln läuft, ist, dass wir plastikfrei werden und in Zukunft kein Plastik mehr auf unseren Inseln verwenden, somit auch weniger Plastik in den Ozeanen dieser Welt. Ja, ich möchte abschließen mit einem wunderschönen Satz, der auf Ihrem Buch hinten draufsteht oder Sätzen. Wasser, Ursprung des Lebens, Glücksfall kosmischer Zufälle, das Chamäleon unter den Molekülen, das den Unterschied macht. Alles, was lebt, ist an Wasser gebunden. Herzlichen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt und vergesst nie, it's better in the Bahamas, eure Claudia Majorke.